Martin beendet die Folge mit den Worten, wir machen heute eine kürzere Episode. Es sind trotzdem knapp eine Stunde geworden. 53 Minuten stehen bei mir gerade auf dem Tacho und das frisch geschwebelte Kölsch meldet sich natürlich wieder zurück in Martins Lieblingswoche, denn es steht Länderspielpause an.
Juhu, juhu. Und Ben geht das erste Mal so richtig auf die Straße, ne? Weil hier Europameisterschaft, Viertelfinale in Stuttgart kann jeder. Es geht nach Bosnien, in die Provinz. Hat da natürlich ein bisschen erzählt von seinen Reisestrapazen. Dann ging es auch um die vielen Nationalmannschaftsabsagen. Wir haben aber mit der NFL heute mal angefangen. Die Packers sind mal wieder real und hinten raus gibt es auch noch ein bisschen Bundesliga-Talk. Deswegen eine runde Episode geworden.
Ja, und falls ihr DVD-Empfehlungen habt, slidet mir in die DM. Also ich brauche gute DVDs für die Rückreise aus Bosnien. Was es damit auf sich hat und natürlich ein buntes Potpourri aus dem Bratos der Sportwelt. Viel Spaß damit.
Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Was war das für ein Block? Monsterblock und Touchdown für New England!
Also wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber...
Noch ein, noch ein, noch ein, yes. Noch ein, noch ein!
Großartig! Vettel ist Weltmeister 2010!
You have a timeout! The side has to use a Curry! Way down top! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Ich habe fertig!
Mittwoch 13:43, herzlich willkommen zurück zu einer frischen Folge von eurem geschwäbelten Kölsch. Heute eine stürmische Episode. Ich kann es gar nicht abwarten, endlich reinzustarten in diesen Podcast. Hallo Bengt!
Ja, ich muss auch sagen, also letzte Woche, als wir den Podcast beendet haben, habe ich mich so ein bisschen blutleer gefühlt. Ich hatte das Gefühl, I'm running out of energy. Aber weißt du was? Ich gehe den Jürgen Klopp weg. Ah, erstmal Red Bull. Red Bull verleiht Flügel und verleiht wieder Energie. Hallo Martin, wie geht's dir?
Das war einer deiner besten Opener, glaube ich, jemals. Also wenn der nicht geskriptet war, dann weiß ich auch nicht. Jetzt hat er da eine seine Dose stehen, nachdem Jürgen Klopp vorher ja gut 4-5 Stunden verkündet hat, dass er Head of Fußball bei unserem Lieblingsbrausekonzern wird. Den gebe ich dir. Das war gut. Das ist schade jetzt für euch, dass ihr es nicht sehen konntet. Das war wirklich werbereif, wie Bengt da quasi aus dem Bildrand gerade seine Red Bull-Dose gezaubert hat und sich da jetzt erstmal neue Energie zugeflößt hat.
Ja gut, aber also deswegen habe ich es ja direkt am Mikro geöffnet, dass wir da zumindest unsere treuen FGKler dann auch mit wieder an Bord geholt haben. Ja, nö, also in erster Linie mal geht's mir sehr gut. Bin gerade in einer relativ entspannten Woche. So Montag, Dienstag ist bei mir im Moment immer echt arbeitsreich. Also gerade dadurch, dass jetzt ja auch mein EHF-Podcast wieder losgezischt ist, war das jetzt letzte Woche echt ein bisschen viel. Icon League sind wir ja montags dann mit dabei, da bin ich dann ja Producer. Inzwischen darf man es dann ja, denke ich mal, auch sagen. Und, wir hatten es ja vor 4-5 Wochen, dass wir die Bombe noch gar nicht leaken durften. Aber,
die Icon League Bombe, ja. Die gedroppt ist.
Ja, genau. Also inzwischen denke ich mal, dass da die Leute auch schon Bescheid wissen. Und ansonsten, gerade mal eine relativ entspannte Startphase in den Winter und das macht eigentlich relativ viel Spaß. Und dir? Wie ist es dir?
Ja, mir ist gut. Bei uns ist ja quasi wirklich diese Startphase so ein bisschen versetzt, weil du ja 2 Wochen Urlaub dazwischen hattest, wo ich mir ja quasi meine Startphase in den Winter genehmigt habe. Und bei mir ebbt es jetzt langsam so ein bisschen ab, dass dieser ganze Anfangsrummel, der eben, also es ist ja auch normal, wenn du neue Projekte beginnst, dass dann quasi immer ein bisschen mehr los ist. Das ebbt jetzt langsam ein bisschen ab und ich bin einmal hoch in hohen Norden geflitzt für die Woche. Weil auch die Bombe ist jetzt ja mittlerweile geplatzt für die ganzen Beachvolleyball-Leute, dass Paula und Janne nach Hamburg gegangen sind an Stützpunkt. Und ich jetzt die Woche hier aus Hamburg mache. Deswegen auch heute nicht den ganzen Tag mit dir, obwohl ich es natürlich sehr, sehr genieße, mit dir den Podcast aufzunehmen. Aber wenn ich jetzt mal oben bin, dann muss ich nicht die ganze Zeit vorm Rechner hängen. Deswegen und ich dann auch. Also quasi du hast eine anstrengendere Woche, ich habe eine entspannte Woche abbekommen.
Ja, und die Quizfrage dazwischen ist ja, auf was für einem Untergrund sitzt Martin gerade? Ist es ein 2 Euro
Penny Plastikstuhl? Sieht aus wie ein Pepsi-Ball
für dich. Ist es ein Bürostuhl, an dem man sich entspannt zurücklegen kann? Oder ist es ein 4 Meter großer Gymnastikball, auf dem Martin die ganze Zeit hoch und runter wippen kann? Was ist es? Auf was sitzt du gerade?
Ich spring wirklich hier durch die Gegend. Das ist vor allem aber nicht mein Petsyball, sondern es ist, glaube ich, so ein viel zu teurer Bürostuhl, der so eine Federung hat, wo du die ganze Zeit hoch und runter wippen kannst.
Was ist das denn für eine Federung, Alter? Weil also wirklich, ich dachte
krank.
Echt, du hast einen Gymnastikball, auf dem du drauf sitzt.
Nee, ich habe gerade, also apropos Gymnastik, ich habe natürlich jetzt, bevor wir Podcast aufgenommen haben, habe ich gerade schon fleißig wieder ein bisschen Reha gemacht. Habe hier meinen Besen genommen mittlerweile und den dann quasi einmal in die Höhe gedrückt. Mittlerweile darf ich sogar mit bisschen Gewicht, also wie viel wiegt so ein Besen? Ein Kilo? So ein Kilo? Ja. Jetzt gehe ich bald irgendwann ins Gym und pump dann mit so 1 Kilogramm Hanteln und mache dann meine Bizeps-Curls.
Boah, ich muss aber sagen, Besen echt schwierig einzuschätzen vom Gewicht. Also, weil der ja aber auch so maximal unhandlich ist. Ich glaube, richtig viele Leute würden sich echt krass verschätzen, wenn sie ein Besengewicht schätzen müssten. Und ich zähle mich dazu. Also gerade, weil wenn du den dann ja in der Mitte balancieren wollen würdest, dann müsstest du ja eher in Richtung Kopf gehen. Und dadurch weiß man ja gar nicht, wie viel so ein Ding wiegt. Ich glaube, ich gehe auf 1,8 Kilo. Ich glaube, so ein handelsüblicher Standardbesen mit so roten Borsten unten dran wiegt 1,8 Kilo.
Aber schätzen ist gut. Wir haben hier so ein bisschen Spieleabend gemacht. Wir haben gestern Abend so ein Chat-Spiel gespielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, heißt Arschkarte. Zwei Sachen sind mir hängen geblieben. Was glaubst du, wie viele Gedanken hat ein Mensch am Tag?
Boah. Okay.
Jetzt schnell raus, ohne viel nachdenken.
Ja, nee, das kommt drauf an, wer. Jonah 2, ich wahrscheinlich so 5000?
Das sind 60.000.
60.000 Gedanken am Tag? 60.000.
Und ich gebe dir den zweiten gleich hinterher. Wie viele Chicken Wings werden in Amerika am Super Bowl Sonntag gegessen?
Boah, in Kilo oder in Stückzahl?
In einzelnen Wings.
Boah, okay. Da gehe ich dann auf einzelne Wings 1,3 Milliarden.
Boah, das ist eine hervorragende Schätzung. Es sind 1,45 Milliarden.
Ey, hätte ich wahrscheinlich in eurer Schätzrunde gestern gewonnen.
Da hättest du auf jeden Fall gewonnen, ja. Das sind die beiden Mitbringsel, die ich quasi gestern mitgenommen habe. Aber gutes Spiel und wirklich, es gab Sachen, jetzt muss ich Janne auch einmal unter Zug hauen. Ich glaube, es ging darum, wie viele Zauberwürfel wurden eben quasi verkauft, seitdem das Ding rausgekommen ist. Janne hat sich auf 2 Billionen eingelassen.
Ach du Scheiße.
Weißt du, wie viele Billionen sind? Ja, das ist crazy.
Es gibt 7 Milliarden Menschen, das würde heißen, jeder Mensch besitzt, glaube ich, 500 Rubik's Cubes, also das würde das ja wirklich bedeuten, dass 500 Zauberwürfel auf einen Menschen kommen.
Ja, da lag sie ein bisschen falsch.
Es sind wahrscheinlich
aber gutes Spiel
so
gewesen, ist kurzweilig.
Millionen?
Ja, ich glaube, es waren 380 oder so, also irgendwie um den Dreh rum.
Ich glaube, ich wäre gut in dem Spiel.
Ja, kannst nächstes Mal mitspielen, kommst hoch nach Hamburg.
Ja, ich bin gerne im Norden, also Norden immer wieder schön. Und na komm, wenn wir dann jetzt gerade doch schon bei deinem Chatspiel, wie viele Chicken Wings werden gegessen beim Super Bowl, dann können wir doch mal auch über den großen Teich gucken und fangen heute einfach mal verkehrt herum an. Wie viel Football hast du das Wochenende verfolgt?
Natürlich gar nichts. Ja, okay. Also wirklich, was habe ich denn Sonntag gemacht? Ich hatte Sonntag... Was habe ich denn am Wochenende? Ich war am Wochenende im Urlaub, stimmt. Ich war am Wochenende ja mit der Family, wir hatten Großfamilienwochenende im Allgäu, haben wir immer einmal im Jahr. War sehr entspannt und deswegen war ich Sonntag komplett... Ich war Sonntagabend im Stadion natürlich, stimmt. Deswegen habe ich kein Football geguckt. Ich dachte gerade, gut, Wochenende ist 2 Tage her und ich habe schon wirklich... und ich habe schon wieder komplett losgelassen. Nee, aber deswegen habe ich tatsächlich nichts mitbekommen von der NFL. Aber habe tatsächlich, und da hast du mich jetzt mittlerweile hinbekommen, ich gucke mir jetzt montags morgens, gucke ich mir Packers Highlights an. Und ich will gucken, was deine Packers machen. Und ich gebe es zu, ich bin jetzt so ein kranker Mensch, ich wünsche mir natürlich, dass sie verlieren. Also ja, wenn ich das Spiel gucke, dann möchte ich natürlich, dass sie verlieren, damit ich wieder ein bisschen flamen kann und dir deine Super Bowl-Hoffnungen wegnehmen kann. Kann ich aber nicht, weil ihr seid wieder real und habt gewonnen.
Ja, und jetzt sind wir vor allem wieder positiv. Also mit einem 3-2 jetzt dazustehen, es ist auf jeden Fall der richtige Weg, der eingeschlagen wurde. Ein Sieg mehr wäre sogar drin gewesen und dann wären wir ja quasi unstoppable. Also ich bin eigentlich echt guter Dinge. Also wie gesagt, ne, Anfang der Saison ein bisschen Verletzungspech gehabt und jetzt war es natürlich auch wieder knapp. Also die meisten Spiele in der NFL laufen dann ja darauf hinaus, dass mit einem glorreichen letzten Drive das andere Team, das gerade unterliegende Team, meistens noch eine Chance hat. Und ja, die LA Rams sind tatsächlich auch nochmal in die gegnerische Hälfte gekommen, aber unsere glorreiche Packers-Defense hat es dann natürlich geschafft, sie auch rauszuhalten. Und mit einem, ich glaube, 24-19 war es dann am Ende, haben wir die Rams in Schach gehalten. Ja, und war im Endeffekt ein verdienter Sieg. Also Packers richtig gut gespielt, es hat echt viel Spaß gemacht. Tucker Kraft, 2 Touchdowns, unser Tight End. Ich bin nach wie vor überzeugt. Die Offense kommt ins Laufen. Wenn unsere Defense jetzt vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen besser zupackt, dann kann das auf jeden Fall einen tiefen Run geben. Also ich bleibe nach wie vor dabei, wir gehen in den Super Bowl.
Ist mittlerweile wirklich eine meiner Lieblingsrubriken in diesem Podcast. Banks 2 Minuten über die glorreichen Packers und warum sie dieses Jahr auf jeden Fall den Super Bowl holen werden.
Natürlich.
Ich muss aber einmal erzählen.
So wie letztes Jahr, das Jahr davor und das Jahr davor.
Ja, und auch die nächsten 5 Jahre ja quasi auch schon festgelegt.
Natürlich.
Du musst einmal erzählen, ich habe es nur auf Insta gesehen. Was hast du mit deinem Cheesehead gemacht? Also wie viele dumme Blicke hast du kassiert, als du am Sonntag da durch den Düsseldorfer Hauptbahnhof gelaufen bist?
Sehr viele natürlich und wenn ich Football gucken gehe, dann natürlich auch in voller Montur. Nein, nicht immer, aber manchmal finde ich es dann ganz witzig. Also das ist tatsächlich mein Standard Super Bowl Outfit, mein Aaron Rodgers Green Bay Packers Trikot. Dann habe ich letztes Jahr zum Geburtstag ein Cheesehead bekommen und tatsächlich einen Packers Onesie. Und Onesies sind wirklich einfach eine Scheißerfindung, also wirklich GGs an jeden und jede. Meistens sind es halt Frauen, die Onesies auch regelmäßiger tragen. Damit pinkeln zu gehen, macht ja so gar keinen Spaß, ey. Du musst dich ja wirklich jedes Mal ausziehen, wenn du halt auf Klo willst. Aber wenn du damit durch die Düsseldorfer Innenstadt läufst, dann freuen sich die Leute, dass du da bist. Und so kann man ein bisschen gute Laune verteilen. Und es ist doch auch schön. Wenn die Leute über mich lachen, dann haben sie wenigstens was zu lachen.
Guck, du sorgst für gute Laune mit seinem Packers-Outfit. Ich fand es auf jeden Fall wild, als ich es auf Insta gesehen habe. Aber mich schockt ja sowas mittlerweile bei dir nicht mehr. Mich wundert es auch gar nicht. Ich glaube, mich würde es eher wundern, wenn du da dann ganz normal in normaler Montur rumrennst. Ja, was ist sonst noch passiert? Ich guck mal so ein bisschen, Ergebnisse
die
durch.
Die London Games sind losgegangen.
Also, richtig, da hätte ich jetzt auch angefangen. Und die Vikings sind weiterhin crazy real. Die verlieren einfach kein Spiel. Vor allem, und da muss man ja mal sagen, das ist so, also bei den Chiefs hat man es erwartet, dass sie gut sein werden. Die Vikings hatte niemand auf der Rechnung. Wenn du vor der Saison so ein bisschen rumgefragt hättest, ey, wie gut wären die Minnesota Vikings, da hätten dir sogar die wenigsten gesagt, dass die am Ende mit einem positiven Rekord dastehen. Und jetzt sind die bei 5-0 und haben noch kein einziges Spiel verloren.
Ja, also der positive Rekord, von dem sind sie, glaube ich, nur noch 4 Spieler entfernt damit. Und es sieht schon gut aus. Trotzdem hätten sie auch das Spiel wieder verlieren können. Ne? Aaron Rodgers wirft in seinem potentially game-winning drive, 35 hat er davon in seiner Karriere schon erzielt. Es hätte der 36. werden können, aber der war ihm nicht vergönnt, weil er nochmal eine Interception wirft. Auch da, also es ist halt auch viel Spielglück, ne? Das muss man schon sagen. So Aaron Rodgers, seit 1970 hat kein Quarterback gegen ein Team so wenige Interceptions geworfen wie Aaron Rodgers gegen die Vikings. Es waren vor diesem Spiel 8 Interceptions gegen die Vikings. An diesem Wochenende wirft der 3. So, das ist halt crazy. Also, und das ist nicht Aaron Rodgers typisch. 2 davon direkt im ersten Quarter und danach spielt er wieder wie A-Rod Prime. Aber beendet sein Spiel dann halt auch wieder mit einer Interception. Und da kommt halt gerade einfach wahnsinnig viel für die Vikings zusammen. Und ich glaube halt nicht, dass dich so viel Spielglück ganz, ganz tief reiten wird. Also, so wie es gerade läuft,
ist ja immer
die werden natürlich Top-Seed in der NFC North. Das ist ja auch die Packers Division. Ja, da haben wir noch die Chicago Bears drin und weiß ich gerade nicht, aber die Detroit Lions, genau. Die werden sie gewinnen. So, dafür haben sie jetzt schon die Grundlage gelegt und das ist denen auch einfach nicht mehr zu nehmen. Und wenn es so weitergeht, dann kriegen sie natürlich auch den absoluten Top-Seed in der NFC und überspringen die erste Runde. So, aber dann wird irgendwann halt auch ein Team kommen, was nicht mehr mit so viel oder was sie nicht mehr mit so viel Glück davonkommen lässt. Die Defense sieht gut aus, die Offense ist halt aber auch trotzdem noch bröckelig. Ja, und da wird, ich habe letzte Woche gesagt, in den nächsten 3 Wochen, ich sage jetzt in den nächsten 2 Wochen ein Team kommen, was denen noch die erste Niederlage zuführen wird. Da bleibe ich dabei.
Dann ist das mein Zweitlieblingssegment. Bengt macht aus einem Team quasi dann immer den kompletten Saisonrang durch und tippt dann quasi einmal bis in Super Bowl. Weil das will ich ja gar nicht. Mir juckt mich ja nicht. Natürlich, wenn die Vikings nicht den Super Bowl gewinnen und die stehen auch 5-0, nicht deswegen, weil sie so überragend spielen, sondern weil sie eben viel Spielglück haben. Aber ich bin ja dann auch so ein Fan, sag, wenn du immer Spielglück hast, dann ist es für mich irgendwann auch kein Glück mehr, sondern erzwingst du es irgendwann. Kannst du bei Leverkusen genauso sagen. Die schießen immer in der Nachspielzeit ein Tor, bis auf diese Woche. Ist dann auch irgendwann kein Glück mehr, sondern du erzwingst es halt. Und ich sag jetzt nicht, dass die Vikings für mich ein Super Bowl-Contender sind, weil dafür ist es noch viel, viel, viel zu früh. Und ich glaube, ich würde nicht mal unterschreiben, dass sie ihre Division auf jeden Fall gewinnen, weil die Lions und natürlich deine Packers sind für mich ja auch irgendwie noch ein bisschen real. Aber ich finde es dann trotzdem, ich finde es trotzdem überraschend, dass so ein Team, was ja gerade von vielen auch Experten vor der Saison einfach abgeschrieben worden ist. Viele haben gesagt, ja gut, die werden halt so eine Saison im Niemandsland spielen, am Ende nichts irgendwie mit den Playoffs zu tun haben. Dass die jetzt so gut reinkommen, quasi immer wieder solche Spiele gewinnen, ist nicht selbstverständlich. Und dann ist es für mich das, was du gesagt hast, ey, ich bin gerade durch die Ergebnisse gegangen, es gibt ja nur knappe Spiele an diesem Wochenende. Also so viele One-Score-Games, die dann irgendwie hinten raus entschieden worden sind, gab es auch wirklich schon lange nicht mehr.
Und vor allem also dieser Sonntagabend 19 Uhr Slot, der war crazy. Also da standen echt, glaube ich, 3 Spiele on the line. 2 davon sind in die Overtime gegangen. Einer ist knapp daran gescheitert. Die Seahawks hatten, glaube ich, auch eine wilde Aktion dabei, die sie dann nicht in die Overtime gebracht hat. Ja, und generell der Sonntagabend, der hat richtig, richtig viel Spaß gemacht in der NFL. Gucke ich gerade nochmal nach, welche Spiele das denn waren. Wir hatten auf jeden Fall die Bengals dabei, die gegen die Ravens geisteskrank knapp verloren haben. Also 38 zu 41. Und ich finde, es stand schon drüber, dass es halt ein richtig, richtig crazy Matchup wird. Weil die Ravens halt nach wie vor auch eins der heißesten Teams sind. Und dann auf der anderen Seite hast du mit Joe Burrow halt einen, der seitdem er seinen Monstervertrag letztes Jahr bekommen hat, den Erwartungen hinterherhinkt, auch wenn
Digga,
er gestern...
der gewinnt kein Spiel mehr.
Ja, aber das er hatte also halt trotzdem... Er hatte ein geiles Spiel, so am Sonntag.
Ja gut, aber am Ende, der steht 1-4 und guck mal, wie viel Geld der verdient.
Ja.
Also ist ja, da liegen Welten dazwischen.
Wirft halt trotzdem fünf Touchdowns und nur einen Interception.
Natürlich wirft er
392 Yards.
Da sage ich dann wieder, am Ende geht's nur darum, Spiele zu gewinnen. Und wenn du 1-4 stehst mit dem Vertrag, dann ist das für mich der, also mit einer der überbezahltesten gerade in dieser Liga. Weil der hat massiv abkassiert, Mann.
So, ja, aber er kann doch nichts dafür, dass seine Defense die Ravens nicht in den Griff bekommt. Der hat als Quarterback gegen eines der Top-Teams
ist mir egal,
der NFL 38
ist mir egal. Am Ende
Punkte
muss erzählen. Ja, aber am Ende muss so ein Quarterback Spiele gewinnen. Und er wird nur daran gemessen,
es ist nicht seine Schuld, Mann. Es ist nicht seine Schuld, dass sie dieses Spiel nicht gewinnen. Der hat sein Team bei jedem Drive einmal komplett übers Feld gejagt.
Und gewinnt das Spiel am Ende nicht. Natürlich
es
auch, weil der Kicker am Ende den Ball nicht reinmacht. Aber
es ist doch auch nicht die Schuld von Dennis Undaff, wenn Stuttgart 5-4 gegen die Bayern verliert und er 4 Tore gemacht hat.
Es geht ja auch nicht nur um das Spiel, es geht darum, dass die Bengals mal wieder, und guck dir das Team an, das ist eigentlich ein Team, was für einen tiefen Playoff-Run gebaut ist, und die stehen 1-4 und der einzige Win ist gegen die Carolina Panthers. Da kannst du mir nicht sagen, dass der gut, also dass der richtig bezahlt worden ist. Also kannst du mir nicht sagen.
Also, ich kenne mich mit Defense halt null aus, ne? So, da brauche ich jetzt auch niemandem was vormachen und sagen, ich bin hier ein Defense-Spezialist. Du darfst halt in einem Spiel keine 41 Punkte kassieren, so, und wenn dein Quarterback dir da halt ein bisschen Capspace wegnimmt, klar, dann zahlt es darauf ein. Das macht Joe Burrow aber nicht zu einem schlechten Quarterback, Mann.
Ich sag ja nicht, dass, nein, nochmal, ich sag nicht, dass der Typ schlecht ist. Ich sag bloß, Mann, die Bengals, das ist deren, also wenn du in Amerika denkst, du ja immer ein Championship-Roster. Und so, die Warriors sind jetzt aus dem Roster irgendwann raus, weil du hast immer eben nur eine bestimmte Zeit lang die Möglichkeit, finanziell mit deinen Superstars Titel zu gewinnen. Die Bengals sind für mich aktuell in so einem Roster drin. Also die sind rein theoretisch mit den Leuten, die sie haben, so mit Ja'Marr Chase, mit Joe Burrow, ist das rein theoretisch ein Roster, wo du Titel gewinnst. Und wenn du dem Typen so viel Geld zahlst und der 1-4 steht nach 5 Spielen und der einzige Sieg ist wirklich gegen ein Team, das verlieren möchte, weil die einfach den Number-One-Pick haben wollen, Digga, dann ist der für mich überbezahlt. Auch wenn er wegen mir jetzt in diesem einen Spiel gut gespielt hat, du kannst nicht so viel Geld verdienen und 1-4 stehen.
Ja, stimmt. Also diese Woche 38 Punkte erzielt, letzte Woche 34 Punkte, davor die Woche 33, davor die Woche 25. Erste Woche, gebe ich dir, hat er nur sein Team nur zu 10 Punkten geführt und gegen die Patriots verloren. Aber danach spielst du gegen die Chiefs, die warum auch immer dieses Jahr nicht verlieren. Ich verstehe es nicht. Auch jetzt am Wochenende schon wieder, also war glaube ich Monday Night Football, was sie gespielt haben. Das war nicht überragend, aber gehen trotzdem wieder als Sieger vom Platz. Dann die Commanders, was quasi so ein bisschen der Counterpart zu den Vikings ist. Oder was heißt der Counterpart? Aber also die laufen da im Gleichschritt.
Sind wie die Vikings, ja.
Ja, weil also die Washington Commanders, die hatten ja noch weniger Leute auf dem Schirm. Und die ziehen hier gerade auch einfach ihre eigenen Kreise, stehen gerade auch mit einem 4-1 da. Und jetzt am Wochenende schlagen sie die Cleveland Browns mit einem 34-13. Die sehen schon richtig gut aus. Aber also die Bengals hatten auch einfach ein bisschen Pech mit ihrem Spielplan. So, das muss man dann halt auch einfach mal irgendwo in Betracht ziehen. Und es ist nicht Joe Burrows Schuld, der wirklich seit 4 Wochen 25 plus Punkte erzielt. So, er treibt seine Truppe. Klar, wenn du dann irgendwie dein Team halt da drum aufbauen musst und der Capspace dir an anderer Stelle fehlt, anderes Thema. Es ist trotzdem nicht Joe Burrows Schuld. Also darauf lasse ich nichts kommen.
Und er gewinnt trotzdem keine Spiele. Und das ist das Einzige. Nochmal, ey, der kann wegen mir gute Zahlen machen, er kann wegen mir gute Punkte machen. Er gewinnt keine Spiele, er muss mit diesem Vertrag Spiele gewinnen. Du stehst 1-4 und das ist eine mittlere Katastrophe. Und darum, allein darum geht's. Ich will dem gar nicht wegnehmen, dass der gute Zahlen spielt. Ich will dem gar nicht wegnehmen, dass er eine gute Offense aufs Feld führt. Aber wenn du mit dem Team 1-4 spielst, und dann ist es, ey, guck drauf. Wenn du vor der Saison gesagt hättest, die Cincinnati Bengals stehen 1-4, dann hätten alle gesagt, das ist die größte Enttäuschung aktuell. Und das ist es für mich auch. Und er ist der Starting Quarterback dieser Mannschaft, tut natürlich alles dafür, dass sie Spiele gewinnen sie nicht. Und dann ist es für mich eine Enttäuschung.
Ja, ist mir deutlich zu kurz gedacht tatsächlich. Da würde ich dann eher mal in Richtung 49ers schielen, dass die mit einem 2-3 dastehen, weil die können wirklich jetzt nicht darauf pochen, dass sie einen schlechten oder einen schwierigen Saisonstart hatten. Also kriegen es erst mit den Jets zu tun, dass das starten direkt mit einem Sieg rein. Danach die Vikings, okay. Aber jetzt die letzten drei Wochen, dass du gegen die Rams und gegen die Cardinals verlierst, so, also mit diesen Ansprüchen von den San Francisco 49ers, kann es das nicht sein. Und das macht mich aber ein bisschen glücklich, weil wenn ich da halt auf die NFC schaue, sehe ich halt einfach, dass die Packers keine Gegner haben dieses Jahr im Rennen um den Super Bowl. Und wer soll kommen? Die Commanders? Ja, die spielen gerade eine gute Serie, aber auch die werden dann irgendwann einbrechen. Weil, also bei aller Liebe, klar, das sieht gerade alles richtig gut aus, was sie machen. Und vor allem Jaden Daniels spielt einen sehr, sehr guten Ball, hat aber auch immer mal wieder ein, zwei sehr wilde Plays dabei. Jetzt am Wochenende ist er 14 aus 25 gegangen, was ich jetzt gar nicht mal für so überragend erachte. Ja, und dann kommen halt irgendwann schon die Packers. Ne? Klar, du hast die Vikings noch mit dabei, aber zu denen hatte ich meinen Take ja heute schon. Deswegen, also auch wenn wir gerade in unserer NFC North nur den vierten Platz belegen, das wird sich wandeln und sehr, sehr bald wird auch Martin überzeugt werden, dass die Green Bay Packers dieses Jahr ein Super Bowl-Contender sind.
Ich bin auf bestem Weg. Guck mal, du hast mich schon dahin gebracht, dass ich mir jetzt die Zusammenfassungen angucke. Ich will zwar aktuell noch, dass sie verlieren, aber vielleicht dreht sich ja das irgendwann noch, dass ich quasi ein Packers-Fan werde und dir so ein bisschen den Hype abkaufe.
Ich glaube, Dinge, die nicht passieren werden für...
Dinge, die nicht passieren werden für ganz viel Geld. Gut, dann lass uns einen Deckel drauf machen auf die NFL, bevor das überhand nimmt. Und dann, ich habe dich schon gelobt für deinen Red Bull-Einstand. Dann lass so über den neuen meistgehassten Mann im deutschen Fußball sprechen, der sich wirklich also von einem Thron da runter manövriert hat. Das hättest du dich nicht besser, da hättest du dir nicht besser ausmalen können.
Ja, und ich finde, er gesteht es sich in dem Moment selbst ein, wobei das natürlich auch nicht Jürgen Klopp selbst gewesen sein wird, der hat ein Social Media Management, aber 5 Minuten vor Podcast-Aufnahme hat er ein Video bei Insta gepostet und die Kommentarfunktion, die ist deaktiviert. Komisch, Jürgen, erträgst du wohl nicht das Feedback, was da dann damit reinkommt? Er reißt sich halt so ein bisschen mit dem Arsch ein, was er sich die letzten 20 Jahre aufgebaut hat, und das verstehe ich nicht. So, viele Menschen sehen ihn oder haben ihn gesehen als den letzten echten, den letzten Fußballromantiker, der ja nur die Herzensclubs à la Mainz, Borussia Dortmund, FC Liverpool dann trainiert hat. Aber mit diesem Move steht seine ganze Karriere, finde ich, sofort unter einem anderen Scheinwerferlicht, weil es für mich damit losgeht, dass er ja auch die Werbeschlampe vom Dienst ist. So, er ist natürlich derjenige, der sich für alles irgendwie hinstellt. Opel, deutsche Vermögensberatung, stop, never skim an Erdinger! Und für was auch immer er sonst halt noch geworben hat. So, es gibt ja kaum eine moderne Werbeagentur, die nicht mal über Jürgen Klopp nachgedacht hat. Und Jürgen Klopp sagt ja quasi zu allem Ja. Und alleine das wird jetzt schon mal wieder in den Fokus gestellt, wo dann natürlich auch dieses Thema Authentizität in Werbung drunter steht. Und wenn ein Jürgen Klopp mir bei der deutschen Vermögensberatung dann erzählen möchte, meine große Stärke ist, besondere Menschen um mich herum zuzulassen. Nee, Jürgen, nee, deine große Stärke ist, dass du ein guter Fußballtrainer bist. Aber anderes Thema. Er verschreibt sich halt komplett dem Geld und ist gerade wirklich nur noch einen Schritt von Saudi-Arabien entfernt.
Mir ist das sogar relativ egal, für was Jürgen Klopp Werbung macht, und wegen mir kann er da bei Opel und der deutschen Vermögensberatung rumrennen. Das ist also ist für mich auch alles noch authentisch gewesen. Ich check den Schritt nicht. Ich check den Schritt nicht, weil du kannst mir auch nicht erzählen, dass der Platz da bei Red Bull so geil ist. Also dass er da jetzt so viel Einfluss hat als Head of Fußball und der halt so ein bisschen diese Geschicke lenken darf von 7 Clubs gleichzeitig. Also du gehst ja auch nicht zu einem Club und machst dir dann da jetzt irgendwie quasi... Also baust dir da was auf, sondern für mich ist es einfach nur eine operative Rolle, wo du aber nicht wirklich Einfluss hast. Und den Schritt checke ich nicht. Der Mann hat genug Geld verdient, also deswegen macht das, glaube ich, auch nicht. Und der Mann, also dem ist, oder zumindest schätze ich ihn so ein, dem ist eigentlich schon bewusst, was er für ein Standing hatte. Eben genau dieser, der von vielen einfach als positiver Trainer angesehen worden ist, weil seinen fußballerischen Ansatz, den kann ja niemand ihm wegnehmen. So, der hat alles erreicht, was er im Clubfußball erreichen kann. Und da dann jetzt zu sagen, okay, ich lasse mich auf diese Red Bull-Debatte ein, und er wusste, dass das kommt, und er wusste genau, was das für eine Außenwirkung hat, das verstehe ich nicht. Vor allem
Kommentare direkt deaktiviert, ne?
Ja, natürlich, genau. Also er wird auch gute Leute haben, die ihn beraten und ihm sagen, ja gut, viel Spaß jetzt bei der Hatewelle, die da drauf kommen wird.
Und weißt du warum? Aber weil Jürgen Klopps große Stärke ist, starke Menschen um ihn herum zuzulassen.
Aber warum? Also, dann, dumm gesagt, hätte ich noch eher verstanden, wenn er irgendwie da jetzt Sportvorstand von RB oder Trainer von RB wird. Aber dieses Head of Fußball macht für mich keinen Sinn. Es macht für mich wirklich keinen Sinn, weil es ja keine, also, keine Ahnung, vielleicht deute ich die Rolle auch einfach falsch. Und er ist da jetzt im Hintergrund der große Strippenzieher, aber das ist er für mich nicht. Und das, also, ich glaube nicht, dass das da jetzt so eine Rolle mit Einfluss ist. Und dann ist es ja einfach nur, also du gibst dir quasi diese öffentliche Schmach, die du dir damit einkaufst, für was? Für eine gute Mark, die brauchst du nicht. Für Einfluss, den hast du nicht. So, deswegen mir fehlt das Pro auf der einen Seite, das es ja irgendwie geben muss, weil sonst nimmst du den Job ja nicht an.
Ja, also ich finde den Schritt schon erklärbar, weil es ist ja grundsätzlich dieses Thema, dass er gesagt hat, er sieht sich nicht mehr an der Seitenlinie, er liebt aber halt den Fußball. Und das ist eine strategische Rolle. Ich meine, und das könnte gefährliches Halbwissen sein, aber ich bin mir da halbwegs sicher, dass die Position ja vorher von Ralf Rangnick besetzt wurde. Also, ja. Der ist ja zu RB gegangen und nach seinem Manchester United Engagement hat er dann den Head of Soccer gemacht. Überhaupt, du hast dir in England was aufgebaut und deine nächste Position heißt schon Soccer. Okay, gut, da weißt du halt auch, womit du es zu tun hast. Ja, aber er will halt dem Fußball ein bisschen verbunden bleiben, kann sein Wissen da dann auch mit einbringen und ich bin ja über die letzten Jahre auch sowieso schon kein Gegner von RB im Fußball gewesen, so, weil ich finde, die haben nachhaltige Arbeit geleistet, sie tun dem deutschen Fußball auch gut, so, weil sie neue Talente hervorbringen, weil sie sehr, sehr gut in der Nachwuchsarbeit unterwegs sind. Und da ist ein Jürgen Klopp dann schon auch einer, der mit seinem fußballnahen Wissen und mit seinem Sachverstand diesem Konstrukt auch weiterhelfen kann. Nur diese Downside, die er dafür bekommt, ist halt viel größer. Und wie lange war ein Rangnick da im Amt? Das war ja auch nur ein Jahr, anderthalb Jahre, zwei Jahre, was auch immer, bis er dann wieder zu den Ösis gegangen ist. Und ich weiß nicht, wie nachhaltig diese Position da überhaupt besetzt ist und ob das dann so ein Ding ist, okay, Rangnick hatte da dann einfach auch keinen Bock mehr drauf, weil er zu wenig Match-Action bekommen hat. Kann ich auch nicht beurteilen. Aber so, sollte das in anderthalb Jahren wieder zu Ende gehen, so ja, dann hat sich Jürgen Klopp sein Vermächtnis ruiniert für nichts und wieder nichts. Also ich finde, die Downside ist auch viel, viel größer, als dass er da positive Dinge von rausziehen kann. Ich glaube, es ist halt wirklich diese fußballnahe Arbeit noch und in einem spannenden Projekt für die Zukunft, was Red Bull nach wie vor im Fußball ist. Und ich glaube, dass sie es auch nach wie vor so nachhaltig angelegt haben. Und in 20 Jahren wir uns auch über den fünffachen deutschen Meister RB Leipzig unterhalten werden. Und da kann Jürgen Klopp durchaus ein Puzzlestein sein. Und das RB-Netzwerk ist ja ein riesiges. Also das ist ja auch eine globale Aufgabe. Also ich glaube schon, dass die Aufgabe spannend ist. Bin aber auch trotzdem der Meinung, dass Strahlemann, Jürgen Klopp, dieses Image von Red Bull auch nicht auf links krempeln wird. So, der Hass gegen Red Bull, der wird auch die nächsten 50 Jahre in Deutschland einfach bestehen bleiben. Kann man gut finden oder nicht, man muss es aber halt auch einfach hinnehmen, wie es ist. Ja, und Jürgen Klopp, ich habe es anfangs gesagt, reißt sich mit dem Arsch sein Vermächtnis ein, weil er hat unter den letzten beiden Posts, glaube ich, die Kommentare deaktiviert. Der letzte, der kommentierbar ist, ist von Bundespräsident Steinmeier, wie er Jürgen Klopp das Bundesverdienstkreuz überreicht von vor zwei Wochen. Ja, gibt nicht wenige, die jetzt gerade fordern, dass man ihm das doch bitte wieder wegnehmen soll. Weil, also egal, welche Kommentarspalte du liest und öffnest, es ist 96% Hass in diesen Kommentarspalten.
Ja. Ach, mein Gott. Also ich habe ja auch gesagt, für mich ist es das größte Eigentor des Jahres. Ich glaube auch nicht, dass da noch ein größerer Bock dazukommt. Und nochmal, für mich zählt auch dieses Argument nicht, ich möchte was im Hintergrund machen. Digga, jeder andere Fußballverein, generell im deutschen Fußball, aber auch im internationalen Fußball, hätte Jürgen Klopp mit Kusshand genommen. Wenn der jetzt gesagt hat, er will irgendwas bei Liverpool operativ machen, go for it. Wenn er bei Mainz irgendwas operativ machen will, wäre ja die Cinderella-Story schlechthin. Und von Dortmund will ich gar nicht erst anfangen. Und sich da dann für diesen Red Bull-Weg zu entscheiden, macht für mich vorne und hinten keinen Sinn, weil diese Head-of-Soccer-Aufgabe gibt es, also die heißt dann halt anders, aber die gibt es ja auch bei anderen Fußballvereinen. Dann kümmerst du dich nur um einen und dann wirst du sogar noch eher daran gemessen, ob dein Verein jetzt Erfolg hat oder nicht. Weil Red Bull, selbst wenn RB jetzt irgendwann mal Meister wird, niemand wird sagen, ja gut, das ist hier wegen dem Jürgen Klopp, der da jetzt im Hintergrund macht. Wird doch niemand sagen. Ja. Also er hat für mich da keine Upside. Und dann,
ja, vielleicht will er diesen Impact ja auch gar nicht. Also vielleicht hat er ja auch gar
keinen.
Aber
warum? Das macht doch keinen Sinn. Das macht doch keinen Sinn. Warum gehst du dann zu so einem Verein und holst dir so viel schlechte Publicity? Und ohne Upside.
es ist ja nochmal was komplett anderes als alles, was er vorher gemacht hat. Und, es
aber
ist
dann
ja
mach's bitte bei einem anderen Verein.
Ja, aber das Ding ist, er ist ja bei keinem Verein. So, er ist ja beim bei diesem Netzwerkkonstrukt Red Bull. Also bei diesem generellen Konstrukt, was 7 Vereine, glaube ich, global betreut. Und da dann halt mit den Synergien zu arbeiten und zu schauen, okay, was geht im südamerikanischen Markt, was geht im nordamerikanischen Markt, Österreich, wie entwickelt sich da der Fußball? Das ist ja nochmal eine andere Aufgabe und ich glaube, die ist schon unique. Also ich glaube, so findest du die halt auch nicht nochmal. Und er will auch gar keine Lorbeeren dafür, wenn RB Leipzig dann Meister wird. Aber dass halt gerade Jürgen Mr. Borussia Dortmund Mr. bei uns im Verein wird es niemals Investoren geben, Klopp dann halt zu RB geht. Ja, naja, das Geschmäckle ist halt auch nicht wegzureden.
Ja, schwierig. Wobei, ich habe gerade gesagt, es geht eigentlich kein größeres Eigentor in diesem Jahr. Wir machen einmal kurz den Ausflug, weil Kevin Behrens hat sich auch ein lustiges oder gar nicht so lustiges Eigentor geleistet. Das verstehe ich auch wieder nicht. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Ist auch heute bei mir reingeflattert und ist bisher auch nur von der Bild bestätigt. Aber ich glaube, ist dann, also gab es zumindest nie kein anderes großes deutsches Sportblatt, was dagegen gegangen ist, der sich da hinstellt und sagt, er unterschreibt kein Regenbogentrikot mit den Worten, ja, so eine schwule Scheiße unterschreibe ich nicht. Also, das zu denken ist das eine, das ist schon hochgradig, also hochgradig, mittelalterlich, aber das dann öffentlich so zu kommunizieren, da frage ich mich, Digga, du weißt doch, dass du Fußball, der ist Nationalspieler gewesen, ich weiß nicht, wie viele Medienschulungen der damals mitgenommen hat, sowas dann rauszuhauen ist, ey, ja gut, dann kann man dir leider auch nicht mehr helfen.
Ja, also er hat jede Hatewelle, die da auf ihn reinprasselt, dann auch verdient. Also willkommen im 15. Jahrhundert mit dieser Denke und das dann auch noch öffentlich zu äußern. Also viel Spaß in einem Atemzug mit Luke Mockridge und Till Lindemann. So, weil, also das ist ja auch einfach, es ist vollkommener Bullshit, sich überhaupt da in so eine Richtung zu äußern. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Die nächsten Eigentore werden dann von der UEFA und FIFA geschossen, die jetzt gerade so ein bisschen die Quittung kriegen, weil steht jetzt Länderspielpause an, Martins liebste Zeit im Jahr. Und diese Länderspielpause ist vor allem geprägt von Absagen. Also vor allem geprägt von Menschen, die gerade keinen Bock haben zu spielen oder halt auch vielleicht nicht können. So ein Jamal Musiala ist heraus mit Hüftbeschwerden, glaube ich. Aber dann sind echt 1-2 Absagen gekommen, von denen man nicht zwingend gedacht hat, okay, oder von denen man nicht zwingend erwartet hat, dass die jetzt kommen. Ich war vor allem schockiert, dass ein Kai Havertz sich zurückzieht. Also dass ein Kai Havertz, der ja eigentlich, also klar, er hat sein Standing in der Nationalmannschaft, in meinen Augen ist er aber trotzdem sehr gut beraten, sich in jedem Lehrgang nochmal zu beweisen und auch um sein Standing in Deutschland dann noch zu untermalen, weil bei Arsenal spielt er wieder einen richtig geilen Ball. Sagt sich aber jetzt gerade, okay, das reicht für mich für Nationalmannschaft und ich kann es mir leisten, da dann jetzt auch mich zurückzuziehen und zu sagen, okay, nee, diese Länderspielpause nicht. Ist natürlich einfach alles auch ein bisschen geprägt von dieser gesamten Diskussion, ist der Spielkalender zu voll und wann willst du mal eine Pause machen, wenn halt nicht in der Länderspielpause?
Ja, also für mich ist es nicht mal mehr eine Diskussion, guck mal auf den Kalender und für mich ist es ja auch das erste Mal so, dass ich es mit dem VfB miterlebe, bis Weihnachten hast du nur englische Wochen, das ist nicht übertrieben, du hast nur englische Wochen, es ist jetzt die einzige Möglichkeit quasi als Nationalspieler zu sagen, ich mach mal ein Wochenende frei und der wird ja nicht frei machen, der legt sich ja nicht auf die faule Haut, sondern regeneriert einfach mal, deswegen ist es für mich, also du hast es gut ausgedrückt, es ist die Quittung für einen überfüllten Terminkalender und beim Clubfußball kannst du nicht rauslassen, du kannst nicht zu deinem Team gehen und sagen, ja gut, ich möchte jetzt mal hier ein Wochenende Pause haben, geht halt nicht. Und dann machst du es bei der Nationalmannschaft in einem, ja, es ist gar nicht mehr so unbesagt, dieser Wettbewerb Nations League, aber im Vergleich zu einem Pokalwettbewerb, zu einer Meisterschaft, zu einer Champions League, juckt die Nations League nicht, juckt gerade den Clubfußball einfach nicht. Und deswegen finde ich es mehr als nachvollziehbar, dass man dann gerade in der Phase sagt, das musst du nochmal also auf der Zunge zergehen lassen, weil auch ein Kai Havertz weiß, ey, die deutsche Nationalmannschaft macht gerade Spaß. Es ist ein Standing da zu spielen. Gerade auch in der Gesellschaft wird die abgeholt. So, und du kannst was wieder mit dieser Mannschaft anfangen. Guck mal, vor einem Jahr oder vor 2 Jahren hättest du gesagt, ja gut, ist auch kommt gerade ganz gelegen, dass du jetzt vielleicht nicht mit dieser Mannschaft spielen musst, die eh öffentlich nur zerfleddert wird. Aber das ist ja aktuell nicht so. Und deswegen ist es quasi die Retourkutsche für einen überfüllten Spielplan, dass jetzt gerade auch gestandene Spieler sagen, oder selbst Spieler, die eine Chance gehabt hätten, sich da vielleicht irgendwie festzuspielen. Ich finde, David Raum ist ein gutes Beispiel. Der ist nicht gesetzt auf seiner Seite, sondern der braucht eben die Raps, aber auch der sagt jetzt, okay, vielleicht zwickt's da ein bisschen, ich mache lieber mal eine Woche Pause, weil ich halt bis Weihnachten sonst keine Luft mehr zum Atmen habe.
Ja, und auch bei Kai Havertz, das ist jetzt keine komplett aus der Luft gegriffene Absage gewesen. So, er hat Knieprobleme, so das linke Knie ist es halt, was da einmal ein bisschen drückt, bisschen zwickt. Und klar, so irgendwann musst du dich auch erholen. Und wenn du dann jetzt halt nur die englischen Wochen hast, und mein Gott, also es ist verdammt wichtig, diese Wochen, die da anstehen. Also ich brauche niemandem was zu erzählen, wie eng dann eine Meisterschaft am Ende werden kann. Und du brauchst in jedem Spiel 100%. Du musst in jedem Spiel dein Bestes abrufen können. Und das ist natürlich auch die Kunst, dann in einer engen Premier League, dann on a cold rainy night at Stoke deine Leistung abrufen zu können. Aber um das halt tun zu können, musst du dich auch irgendwann mal regenerieren. Und in der Champions League unterhalten wir uns ja jetzt schon darüber, okay, wer schafft es unter die Top 8 und wann gehen die Rechnereien bis Platz 24 los? Es wird natürlich eng und es wird natürlich verdammt viel. Ja, und deswegen kommt es nicht von ungefähr. Und ich finde es halt aber auch einfach super schade, weil im Endeffekt diese Nationalmannschaft, die fängt gerade an, sich einzuspielen. Und bei allem Respekt, so ein Johnny Burke hat dieses Wochenende auch wieder eine richtig geile Performance hingelegt. Und mindestens Doppelpack, wenn nicht sogar Dreierpack erzielt, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber führt Mainz auch wieder zurück und zeigt halt auch einfach, dass er von seinen Verletzungen ausgebremst wurde. Generell, dass er eine Nationalmannschaftsnominierung verdient, da stehe ich überhaupt nicht dagegen, aber dass ein Jonathan Burkhardt von Mainz 05 gerade unser bester deutscher Stürmer ist und er der Ersatz für einen Tim Kleindienst von Borussia Mönchengladbach ist, weiß ich nicht. Und gerade bewegen wir uns halt in einer Phase, wo wir wirklich mal mit der Nationalmannschaft drauf gucken konnten, okay, wir haben 11 Spieler, die sich in der Startelf festspielen sollen. So, die bis zur WM am liebsten jedes Spiel so bestreiten sollen, um sich halt wirklich zusammenzufinden. Und dann kommt halt so eine Länderspielpause da rein, wo Johnny Burkhardt dann unsere Nummer 1 Option ist. Wie gesagt, nichts gegen Johnny Burkhardt, aber er ist halt auch einfach noch nicht der beste Stürmer im Land. Da fehlen ihm vielleicht noch 2-3 Jahre auf allerhöchstem Niveau.
Nö, das ist ja auch Dennis Undaf. Also, dass du den jetzt einfach links liegen lässt, verstehe ich auch nicht.
Ja, aber, nee, weil Dennis Undaf inzwischen schon gesetzt ist. Deswegen ist er ja gar keine Diskussion mehr.
Nochmal, ich weiß, warum du so denkst und ich kann es auch nachvollziehen, warum du so denkst, aber du kannst keinem von den Spielern der Absage einen Vorwurf machen, dass die natürlich einfach den Clubfußball in der Phase einfach drüber stellen. Liegt in der Natur des Menschen, ist einfach normal. Ja. Und wenn du jetzt drauf guckst, und da will ich jetzt ja quasi, das ist die nächste Brücke, die wir schlagen, es geht auch in Anführungszeichen nur erstmal gegen Bosnien, was so ein bisschen das Schwache los ist. Deswegen kann ich es, also ich kann es verstehen, ich kann es nachvollziehen, ich weiß aber auch,
Montag
warum
auch gegen die Niederlande, ne? Und das ist schon ein wichtiges
Ding. Ja, natürlich.
Ding. Also, wenn man jetzt die Nations League tatsächlich,
jetzt sind wir wieder beim Thema, ist ein wichtiges
dann musst
Ding.
Du Montag
jetzt,
gewinnen.
Ja, aber ist, am Ende ist diese Nations League eben kein wichtiges Ding für einen Kai Havertz und das würde er öffentlich nicht so sagen, aber es ist kein wichtiges Ding, sondern am Ende ist das wichtige Ding, mit Arsenal einen guten Job im Pokal in der Liga zu machen und vor allem einen guten Job in der Champions League zu machen. Und die Spiele kommen jetzt und dann juckt einen Kai Havertz diese Nations League nicht, auch wenn es natürlich für den deutschen Nationalmannschaftsfan unverständlich ist, wie man jetzt diesen Wettbewerb, gerade weil Deutschland gut reingekommen ist in diesen Wettbewerb, so links liegen lassen zu können, aber sie müssen es machen, weil irgendwann sagt dein Körper eben auch, gut ey, ich habe so und so viel Kraft und die ist auch irgendwann mal leer und bitte gib mir jetzt mal zumindest ein Wochenende irgendwie zum Durchatmen. Und dass du dir das dann rausnimmst, ist für mich logisch und verständlich. Und trotzdem
Absolut. Kann
ich es verstehen, gerade wenn, weil, also da musst du jetzt mal drauf eingehen, so, wenn man sich da jetzt, wie viele Kilometer wirst du abspulen, um am Ende wo zu landen, um dir am Freitagabend die deutsche Nationalmannschaft gegen Bosnien und Herzegowina anzugucken?
Wir reden nicht über Kilometerzahlen, aber ja, für mich geht am Freitagmorgen ein Flieger und also da packe ich mir auch selbst für einen Kopf, aber es ist leider monetär nicht anders möglich gewesen, weil ich Freitagabend schon wieder die Rückreise antreten werde. Also ich werde nicht eine Nacht in Bosnien verbringen, sondern Freitagabend geht es dann mit dem DFB-Fanbus auf direktem Wege nach München, weil da spielen wir dann halt am Montag. Und ja, also ich mache überhaupt keinem Spieler einen Vorwurf, wirklich auf gar keinen Fall. Und wir müssen auch immer den Stellenwert der Nations League beibehalten, weil wir können da nicht hinkommen, dass wir jetzt anfangen zu sagen, die Nations League ist einer der Top 3 Wettbewerbe auf internationalem Niveau. So, du hast die WM, du hast die EM und dann hast du die Nations League. So, nein, dieser Plastikpokal wurde eingeführt, um Freundschaftsspiele zu ersetzen, so, damit Freundschaftsspiele unter Wettbewerbsdruck stattfinden. Grundsätzlich eine Idee, der ich inzwischen was abgewinnen kann, aber im Endeffekt sind es trotzdem bessere Freundschaftsspiele. So, wir spielen halt gegen die Niederlande als besseres Freundschaftsspiel. Natürlich ist es dann cool, wenn du in Viertelfinale kommst. Natürlich ist es dann cool, wenn du am Ende um den Titel spielen darfst. Aber es ist dann halt trotzdem noch ein Plastikpokal. Den Ronaldo als allererstes gewonnen hat, Glückwunsch, kannst du dir ganz groß in deine Vitrine stellen. Er wird aber niemals einen Stellenwert bekommen. Und deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung. Trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, dass mannschaftsintern ein Konsens darüber besteht, wie du diesen Wettbewerb angehen willst. Und da komme ich langsam sogar dahin, dass ich Jo Kimmich als Kapitän nicht nur anfange zu akzeptieren, sondern diese Entscheidung sogar gut finde, weil jetzt auch sein Interview, was er dann da wieder gegeben hat, in die Richtung, mache ich mich vielleicht ein bisschen unbeliebt, aber für mich kann es nicht genug Spiele geben, ich will immer auf dem Platz stehen. Ey, guckt euch mal die letzten Jahre von Kimmich an. So, der war wirklich seit 2018 ein Wadenbeißer Sondergleichen, ist bei jedem Spiel dabei, gibt in jedem Spiel 100% und ist nie verletzt. Also, er ist ein absoluter Kämpfer und auf dem Platz auch sicherlich ein Arschloch. Aber neben dem Platz, finde ich, lässt er sich auch nichts zu Schulden kommen. Führt halt seine Mannschaft da so ein bisschen voran. Und ja, wächst immer mehr in diese Leaderrolle rein. Und das gefällt mir ganz gut. Und nimmt vor allem halt auch diese Nations League dann an. So, sagt dann auch, nee, diesen Wettbewerb wollen wir dann auch gewinnen. Und das finde ich auch in Ordnung. Trotzdem darf die Nations League auch als das gesehen werden, was sie ist, bessere Freundschaftsspiele. Mehr sind es nicht.
Gut, dann gucken wir uns doch mal an, was diese besseren Freundschaftsspiele diese Woche so bringen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf deinen Reisebericht. Mhm. Das ist ja das erste Mal jetzt quasi, also auf die Straße mit der Nationalmannschaft. Bis jetzt waren es immer hier nur die schönen großen Stadien. Jetzt geht es auch das erste Mal so richtig auf die Straße, Bengt.
Ja, das ist richtig. Und also dann, auswärts war ich ja schon, ne? Niederlande.
Ja, gut, in der aber also es wird ein großer Unterschied zwischen Amsterdam und der bosnischen Provinz geben.
meine Podcast-Folge 15:30 am Montag hieß ja auch Cold Rainy Night in Zeneca. So, das war ja auch die Catchphrase. Klar, in einem Viertelfinale in Stuttgart vor 49.000, da performst du. But can they do it on a cold rainy night in Zeneca? Weil genau das wird es. Und Bruder, habe ich Bock, da mit 12.000 anderen Menschen mir ein 2:0 von Deutschland anzugucken. Das wird richtig gut. Und wahrscheinlich 23 Stunden Reisezeit auf mich zu nehmen, nur um dann im Endeffekt abends wieder abzureisen. Das kannst du keinem erzählen, ne? Das kannst du wirklich keinem erzählen. Aber naja, wird schon. Heute kam eine E-Mail, da darf ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Die fand ich sehr, sehr gut. Ging da um die Reiseplanung mein Lieblingssatz war: Musikwünsche oder DVDs dürfen gerne mitgebracht werden. Ich freue mich auf diesen Bus.
Musikwünsche oder DVD, geil, Alter. Machst du, bringst deine Schuhe des Manitou XXL-Format mit, ja, und dann könnt ihr da auf den zig Busstunden von Bosnien nach München könnt ihr ein bisschen Schuh des Manitou gucken.
Ja, wird gut. Nee, aber ansonsten wird im Hintergrund auch schon für Montag getüftelt. Also auch an den Fans geht es nicht vorbei, dass da dann doch die ein oder andere Absage kam. Und ich sage mal so, was wir für Montag planen, die Spieler unterstützt es, sagen wir mal so. Aber der Rest wird dann bei Zeit folgen. Ihr werdet es wahrscheinlich mitbekommen. So, in dem Sinne würde ich mal sagen, Nationalmannschaft können wir dann auch einen Deckel drauf machen, weil da geht es dann erst nächste Woche wieder rund.
Gut, kurzer Bundesliga-Recap wirklich heute mal kurz. Dann, ja gut. Also wir können einmal kurz über Bayern gegen Frankfurt reden. Ich habe natürlich nichts gesehen, weil es das 17:30-Spiel war und ich da quasi schon im Stadion war. Ich habe bloß vorher schon gesagt, weil ich war wieder mit einem guten Kumpel und der meinte so, ja, lass irgendwie einen Schein machen. Ich so, nee, mach keinen Schein, weil Frankfurt verliert nicht gegen Bayern zu Hause. Passiert einfach nicht. Ist immer dieses Matchup. Ich weiß nicht, warum es so passiert. Du könntest mir jetzt irgendeine Statistik vorlegen, die das widerlegt. Frankfurt verliert nicht mehr gegen die Bayern zu Hause.
Ich leg dir eine andere Statistik vor. Seit 2014 gab es, glaube ich, knapp 4 Tore im Schnitt beim Spiel Bayern gegen Frankfurt. Und das ist crazy, Alter. Also auch da jetzt wieder 6 Tore bei einem 3:3. Ja. Frankfurt macht es halt richtig gut und haben vor allem den neuen Shootingstar der Bundesliga vorne drin. Also ein Omar Marmoush. Erstmal,
und das verstehe ich wirklich nicht. Ja. Ich check das nicht. Ich verstehe das nicht. Warum ist der so gut? Digga, der war in Stuttgart ja auch. Da war er für mich ein Average-Spieler, in Wolfsburg war er für mich bodenlos. Ich kann mich noch dran erinnern mit Jonathan Roth, mit dem ich ja immer mal wieder Dein Volleyball mache, wie wir zusammen über Omar Marmoush hergezogen sind. Und jetzt in Frankfurt ist er ja, der ist wirklich real. Er ist aktuell, kannst du sagen, der beste Stürmer in der Bundesliga.
Ja, doch. Also lässt sich ja auch alleine anhand von Statistiken belegen. Ein Stürmer wird an Toren bemessen und in 6 Spielen hat er 8 Mal getroffen. Das ist eine richtig, richtig gute Quote. Und bringt echt alles mit. Ein richtig gutes Spielverständnis, ein Torriecher und vor allem Geschwindigkeit. Also wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass Dayo Upamecano kein langsamer Innenverteidiger ist. Und der lässt ihn aussehen, als wäre Upa ein bisschen spazieren gegangen. Wen ich auch gerade rausstellen möchte, vor allem im Zuge des Omar Mamouche, Dina Ebimbe, was war das für eine geisteskranke Kopfballvorlage von Ebimbe in den Lauf von Mamouche. Also so einen perfekt temperierten Steilpass mit dem Kopf habe ich auch noch nicht erlebt. Ja, aber Mamouche, also der reißt gerade alles ab und habe ich eine Menge Respekt davor. Mal gucken, wo es sich hinentwickelt. Also das riecht doch schon wieder nach einem 70-Millionen-Transfer zu Brighton Hove and Albion im Winter.
Wieder irgendein Premier League-Team, das er irgendwie wieder Kohle locker macht und dann wird's da wieder Richtung England gehen. Nö, aber am Ende, mein Gott, da hat der Thomas Müller im Interview auch danach gesagt, am Ende juckt's die Bayern auch nicht so wirklich, weil gefühlt niemand an diesem Wochenende gewonnen hat. So, ja. Dortmund mal wieder den Klassiker gemacht, Champions League gut gespielt, dann geht's nach Berlin, verloren, Leverkusen, also spielt in einem wilden Spiel gegen Kiel unentschieden, was sie halt legit auch verlieren können, weil das habe ich tatsächlich ja in der Schlussphase ein bisschen Konferenz noch gesehen. VfB bekleckert sich auch nicht mit Ruhm, spielt nur unentschieden. Und dann ist es halt, also ist es quasi ein Spieltag der vergebenen Möglichkeiten, dass dann Leipzig als einziges Team da oben gewinnt, schmeckt mir nicht, aber ja, passt irgendwie rein.
Ich weiß, dass dir diese Aussage wieder nicht gefallen wird, weil ich sie am 6. Spieltag treffe, aber es ist schon wieder ein typischer Bayern-Spieltag zwischen 2013 und 2023, weil die Bayern lassen Punkte liegen und keinem gelingt es zu gewinnen. So, ich will gar nicht über Borussia Dortmund reden, weil die für mich niemals Meisterschaftskandidat waren und es auch niemals sein werden. Es ist unerklärlich. Es macht mich richtig sauer und zeigt mir wieder, wie bodenlos ich diesen Verein aktuell finde. Dass du unter der Woche in der Champions League dich da zuschießt und ein 7-1 rausholst. Klar, dein Dreierpacker Karim Adeyemi ist dann fürs Wochenende verletzt. Aber dass du es dann wirklich, dass du es wagst, 2-1 mit so einem Auftritt gegen Union Berlin zu verlieren. Ich weiß, dass Bo Svensson da defensiven Fußball spielt. Aber also, Nuri Sahin stellt sich dahin und sagt auf der Spieltagspressekonferenz, ja, also wir müssen auch mal dahin kommen, dass wir Siege auch wieder feiern dürfen. So, wenn wir 7-1 in der Champions League gewinnen, dann müssen wir das auch mal feiern dürfen. Ja, aber dann kriegst du umso mehr auf die Fresse, wenn du dann am Samstag 2-1 in Berlin verlierst. So, also sorry, was erlaube Borussia Dortmund? Das ist wirklich, es ist so eine Frechheit, was die sich für eine Scheiße zusammenspielen. Und also da muss ich wirklich deutlich werden, weil, also, Das kannst du nicht bringen. Und deswegen habe ich letzte Woche auch gesagt, ich werde es nicht wagen, Dortmund für dieses 7-1 zu feiern. Ich werde erst Borussia Dortmund anfangen zu loben, wenn die das auch mal schaffen, über 6 Wochen konstant dann auch in der Bundesliga zu bringen. Und also, das ist wirklich, das ist Borussia Dortmund nicht würdig.
So viel zum Thema, Bengt möchte heute nicht über Dortmund reden, weil muss er ja nicht. Aber es muss raus, es musste raus. Da war was tief in dir drin. Dortmund reden will? Vor 90 Sekunden.
Ja, okay. Na gut, egal.
Hörst du im Zweifel nochmal an.
Ja, mag sein. Nee, aber also es ist wirklich, es ist einfach absolut bodenlos, was sich der BVB da zusammenkickt. Auf der anderen Seite, also wenn Bayer Leverkusen gegen Holstein Kiel nur einen Punkt holt, dann verdient es definitiv auch mehr als eine kurze Erwähnung. Erstmal auf der einen Seite Respekt an Holstein Kiel. Aber auf der anderen Seite, es ist schon wieder mal ein Spiel, und das ist jetzt das 6. in Serie, wo Holstein Kiel mithalten kann. Wobei, wir klammern das gegen die Bayern aus, wo sie 6-1 unter die Räder kommen. Aber Holstein spielt mit, Holstein spielt guten Fußball, sie spielen für einen Aufsteiger richtig, richtig geilen Fußball, aber bringen im Endeffekt keine Punkte nach Hause. So, ich sage gar nicht, dass Holstein jetzt anfangen muss, gegen Bayer Leverkusen zu gewinnen. Aber wenn du es halt auch gegen Hoffenheim und Bochum nicht schaffst, dann wird es irgendwann auch dünn.
Warum? Bochum haben sie auch einen Punkt geholt. Und Hoffenheim war das erste Spiel und jetzt, ich fand das gegen Leverkusen, das ist ja wirklich nicht so läppisch dahergesagt, so, die können das halt wirklich gewinnen. Die haben hinten raus noch ein großes Ding aufs 3-2 und trotzdem ist auch, also aus Leverkusener Sicht musst du dir ja verarscht vorkommen. Du bist 30 Minuten so heftig das klar bessere Team, dass du, also wenn du auf Tipico gegangen wärst, jetzt wahrscheinlich eine 1-5er-Quote für so ein 4-5-0 am Ende bekommen, weil Leverkusen war, also da war ein Klassenunterschied und dann haben sie es nicht geschafft, das Spiel zuzubekommen und dann hier wieder der Klassiker 2-0, das gefährlichste Ergebnis, hat mal irgendein großer Streamer gesagt. Und dann spielst du eben nur zu Hause unentschieden gegen Holstein Kiel, was, also natürlich in jeglicher Hinsicht viel zu wenig ist, was aber halt an dem Spieltag, und dann sind wir wieder beim Punkt, doppelt bitter ist, weil die Bayern federn lassen, weil Dortmund federn lässt, weil Stuttgart federn lässt und du eben die Punkte gut gebrauchen hättest können. Und deswegen tut's aus Leverkusener Sicht doppelt weh und ich habe es ihnen trotzdem auch irgendwie gegönnt, dass sie da am Ende mal diesmal keinen reingemurmelt haben und dass Kiel da jetzt zumindest mal einen Punkt mitgenommen hat.
Lass uns bitte nicht anfangen, Borussia Dortmund in diesem Atemzug zu
erwähnen. Ja, okay, ich höre auf.
Platz
ich will eigentlich auch, und da bin ich auch ehrlich.
Im selben Atemzug wie den deutschen Meister Bayer Leverkusen zu erwähnen, ist absolut respektlos.
Ja gut, aber dann will ich ja Stuttgart auch nicht in dem Atemzug erwähnen, weil die haben sich auch gegen Hoffenheim nicht mit rumbekleckert, das war auch... Also natürlich ist es geil, wenn du am Ende, so habe ich es glaube ich auch mit einem Kollegen drüber gesprochen, am Ende ist es immer geil, wenn du in der 99. Minute ein Tor schießt und dann also tut das auch so ein bisschen dieses Spiel in den Hintergrund rücken lassen, aber mein Gott, gegen Hoffenheim musst du eigentlich auch zu Hause gewinnen, wenn der Anspruch ist, dass du dich wieder irgendwie international da vorne mit rein bewerben willst. Aber ich finde, Stuttgart kriegt jetzt halt auch zum ersten Mal so dieses, also einfach dieses Blatt vorgehalten, okay, Teams mauern jetzt einfach gegen dich. Dortmund hat das nicht gemacht und sind auf die Fresse geflogen mit dieser Taktik, irgendwie probieren gegen Stuttgart spielerisch mitspielen zu wollen. Prag hat das in der Champions League gut gemacht, gemauert. Hoffenheim hat auch, die haben 90 Minuten kein Fußball gespielt, haben sich hinten reingestellt und haben ein Tor von uns geschenkt bekommen. Und das wird jetzt halt häufiger passieren. Das Team sich gegen Stuttgart, wie eben gegen Leverkusen, wie eben gegen Bayern, das hast du dir jetzt erarbeitet, die werden sich hinten reinstellen und mauern. Und dann musst du Lösungen dagegen finden. Das ist ein normaler Prozess, dass das vielleicht jetzt nicht von jetzt auf gleich läuft. Aber das fand ich jetzt zumindest, also hat man zumindest mal mitbekommen, dass, also das jetzt einfach ein Switch ist. Teams spielen jetzt gegen dich anders, wie noch in der letzten Saison.
Das ist so. Dann hol uns vielleicht nochmal einmal kurz ab, wie war es im Stadion?
War gut, ich habe mich das erste Mal wieder in den Stehplatzbereich getraut mit meiner Schulter. Sehr aber gut. Hab auch das überlebt, wobei das war süß. So beim Elfmeter kannst du dich ja quasi auch aufs Tor vorbereiten und dann, ich war mit drei Kollegen und die haben sich wirklich so um mich rumgestellt, dass wenn jetzt das Tor fällt, dass mir da nicht irgendein Hans von links reinspringt. Und ansonsten ist ja auch nicht, also ist ja nicht viel passiert. So. Deswegen, ja. Aber war ja quasi mal wieder das zweite Stadionerlebnis in kurzer Zeit. Jetzt bin ich wieder für die nächsten Wochenenden, wo ich ja dann auch wieder arbeiten muss, bin ich jetzt wieder versorgt, habe mir meine Live-Experience quasi mitgenommen. Und ja, aber man hat nichts verpasst. Es war wirklich eines der schlechteren Fußballspiele in so einer Fußball-Bundesliga.
Nö, das auf jeden Fall. Dann vielleicht noch ein abschließendes Thema hier. Was müssen wir tun, damit Spontan das DVV-Nationalmannschaftstrikot gestalten darf? Also ein Post vom Bounce House TV zusammen mit Alex und Dirk. Muss passieren. Also ich bin sehr, sehr großer Fan von dem Gedanken, dass wir mal endlich ein Nationalmannschaftstrikot entwerfen. Und ich möchte diese Podcast-Plattform auch dafür nutzen. So, das müssen wir irgendwie vorantreiben. Müssen die Leute jetzt noch mehr kommentieren? Müssen die das noch weiter anschieben?
Ja, schreibt Leserbriefe, schreibt irgendwie E-Mails dann in die VV, weil nochmal, ey, wir haben so eine geile Nationalmannschaft und wir haben so ein hässliches Trikot. Also es geht einfach nicht einher und ich glaube, man könnte da schon, ey, das ist so ein Fingerschnipsen, man könnte da was Geiles draus machen und also diese Nationalmannschaft, das klingt jetzt wieder polemisch, hat es verdient, ein geileres Trikot zu tragen, weil die macht unfassbar viel Spaß. Deswegen, also.
Ja. Und wenn ein Tobi Krieg in die Kommentare schreibt, rede, dann muss es sowas heißen.
Rede, mein Löwe, slidet in irgendwelche DMs, schreibt Kommentare drunter, schickt wirklich E-Mails und Leserbriefe an DVV, Otto, Fleck, Schneise, Dingsbums in Frankfurt, ihr wisst ja die Adresse. Und dann wäre das auf jeden Fall, das ist unser großes neues Spontan-Ziel, diese Trikots da neu zu machen.
Also wir müssen da eine Großoffensive starten, damit wir dieses Trikot designen dürfen. Weil, also, wie geil wäre das auch, wenn Roberto Funke ein Nationalmannschaftstrikot entwirft. Ey, der Mann hat schon eine EM gebrandet. Also der hat schon eine Europameisterschaft gebrandet. So, der kann das. Also wenn da irgendwie Vertrauensprobleme bestehen, der Mann kann das. So, gebt ihm dieses Vertrauen in die Hände.
Guck dir einfach nur das neue Eintracht-Trikot an. Das ist ja eine 10 von 10. Und dann wird das Nationalmannschaftstrikot schon nicht so schlecht sein.
Morgen haben wir Redaktionsmeeting. Lass das Thema mal mitnehmen. Wir müssen das vorantreiben. Wir müssen da auf Social Media noch irgendwas starten. Ich finde das gut. Ich finde das richtig gut. Wir nehmen das mal in die Hand. Okay, gut. Dann, in dem Sinne, Martin, Paula und Janne warten. Die wollen mit dir wahrscheinlich auf der Binnenalster nochmal Kanu fahren oder sowas. So von daher.
Bei 5 Grad und Regen, wie man das ja halt in Hamburg macht.
Ja, in Hamburg, we call it Hochsommer.
Gut, soll es gewesen sein. Machen wir heute eine kürzere Episode. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Tschüss.